San Antonio, 16. Mai 1931. Liebste Eltern, vielleicht habt ihr von der Rinna Paula gehört, dass ich weitergereist bin. Dass ich ca. 800 Meilen mit Leuten, die hier im Haus wohnen, im Auto fahren kann nach New Mexico, ins Gebirge. Da geht es durch Wüsten und Urwälder. Von den großen Strecken Amerikas habt ihr ja gar keinen Begriff. Meilen und Meilen, oft kein Haus. Nichts als Steppe und Wüste. Wenn die Pockinger bei Nacht eine Wiese sehen würden, würden viele glauben, aller Seelen wandern darauf. Denn Leuchtkäfer schwirren zu Millionen herum und die sehen geradeaus wie kleine Lichter. Kinder fangen sie oft und tun sie in Flaschen. Die leuchten auf wie elektrische Taschenlampen. Im Dunkeln kann man mit einigen Leuchtkäfern in der Flasche den Weg finden. Es ist ganz ungemein heiß hier und es hat jetzt schon 38 bis 40 Grad Celsius. Man sagt hier, wenn einer von hier stirbt und kommt in die Hölle, dann schickt er noch zur Erde zurück um eine wollene Decke. Am 5. Juni reise ich ab von hier. Ich freue mich sehr auf diese Fahrt. Eben hat mich ein Moskito ins Bein gebissen, so ein Mistviech. Ich denke, ich gehe zu Bett. Good night!
Miss Annie, born in Lower Bavaria. Das abenteuerliche Leben der Anna Meilhammer im Indianerland. Eine Spurensuche von Eva Demmelhuber.
Colorado, 20.06.1931. Liebe Eltern, gestern Nacht haben hier Bären zwei Pferde getötet. Und die Farmer sind auf Bärenjagd gegangen und haben 8 große Bären erlegt. Herzliche Grüße, eure Annemarie. Heute gibt's ein Rebhuhn zu Mittag. Ich habe mir ein paar geschossen. Augustin Ranch, 19.12.1931. Es ist komisch. Ich schieße gut auf Scheiben, aber wenn ich auf Tiere schieße, zittere ich. Es tut mir immer leid, ein Tier zu töten. Sogar die Ratten im Haus, aber ich muss schießen. Die tragen mir alles fort, was glänzt. Löffel, Messer, Geld und so weiter. Und sogar die Patronen. Sie heißen Packratten, weil sie alles zusammenpacken. Und diese Art gibt es nur im Gebirge. Sie kommen nur bei Nacht und machen einen furchtbaren Lärm. Oft weckt mich eine, wenn sie im Bett herumläuft. Einmal lief mir sogar eine übers Gesicht. Taos, 1. Oktober 1931. Liebste Eltern, ich bin seit einer Woche wieder auf Reisen und gehe mit den Zugvögeln nach dem Süden. Ich bin zurzeit in New Mexico, mitten unter Indianern. Ich habe allerhand gesehen in den letzten Tagen. Mein Pferd in Colorado haben Wölfe und Löwen gefressen. Herzlichste Grüße an alle, eure Annemarie.
Dutzende solcher Briefe schickte Anna Meilhammer aus dem wilden Westen in ihre niederbayerische Heimat nach Pocking. 1927 war sie nach Amerika ausgewandert, auf der Suche nach ihrem Platz auf der Welt. Schwungvoll geschriebene Zeugnisse eines außergewöhnlichen Lebens. Abenteuerliche Ausritte durch die Prärie über Klapperschlangen und Kaktusse zu Kühen und ihren Wolfsfallen. »Habe heute am 19. Dezember wieder einen Wolf geschossen«, berichtet sie 1936. »Ich bin so voller Flöhe, seitdem ich jagen reite, da ich die Tiere aufs Pferd binden muss und bis ich heimkomme, haben die Flöhe an mir einen neuen Brotherrn gefunden. Wodan hätte mich beim Schießen beinahe abgeworfen?« Auf dem Pferd konnte sie nichts und niemand aufhalten. Kein Sand und kein Schneesturm. Meine Nase tröpfelte ständig und die Tropfen waren sofort zu Eis gefroren, derweil sie aufs Pferd hinunterfielen. Zum Schneuzen war es zu kalt. Eine faszinierende Persönlichkeit mit vielen Talenten. Sie schrieb Geschichten für amerikanische Zeitungen, arbeitete als Cowgirl, malte und kämpfte gegen ihre Krankheit.
Hedge, 18. Dezember 1935. Liebste Eltern, meine Weihnachtskarten brachten nicht viel Geschäft, da ich krank wurde. Ich zog mit der Erkältung ein Monat lang herum, bis mich endlich hohes Fieber packte und mich ans Bett fesselte. Das Fieber stieg bis 41 Grad und darüber. Niemand durfte mich besuchen. Und ich fühlte mich mehr tot als lebendig. Das Schlimmste aber war, als der Arzt mir die Kunde gab, dass ich weder Lungenentzündung noch Rippenfellentzündung, was vermutet wurde, habe, sondern dass die Tuberkulosis in der Lunge aufgebrochen ist. Mit solch hohem Fieber, was ist da zu hoffen? Ich sagte es dem Arzt ins Gesicht und er gab es zu. Und so recht und schlecht ergab ich mich meinem Schicksal. Ich habe sogar den Wunsch geäußert, dass ich draußen in der Wildnis begraben sein will, und zwar unter einem Zederbaum. Eine Zeder ist ein Segenbaum.
Dann ist ja eigentlich also losgegangen, dass du herausfinden wolltest, ob es dieses Grab noch gibt. Oder?
Ich habe immer im Kopf gehabt, ich wollte da mal herkommen, ich wollte das Grab suchen. Ja.
Der Kabarettist Hans Mailhammer und der Architekt Quirin Stoiber, Neffe und Großneffe von Anna Mailhammer, auf der Interstate 25 am Rio Grande entlang nach Socorro in Neumexiko, auf Spurensuche.
Ein bisschen wie Schatzsuche, gell, wo man irgendwo anfängt und dann kommt man auf die nächste Spur.
Nach der Hebung des Briefschatzes 2010 hat sie das aufregende Leben ihrer Tante respektive Großtante im Indianerland nicht mehr losgelassen. Hunderte Briefe wurden gescannt und transkribiert, nach Namen geforscht, Fotos ausgewertet. Viele Nächte saßen die beiden am Computer und recherchierten. Das Foto von Annis Grab im Netz war ein Zufallsfund, wie so viele andere Puzzleteilchen, die langsam zu einem Bild wuchsen. Wer war diese Frau, die vor fast 90 Jahren nach Neumexiko ging in die Wildnis? Ein Aufsatz beschreibt aus erster Hand die Faszination, die von Annie ausgegangen sein muss. Er stammt von Ruth Tolman, die später sogar ein Buch über die Landschaft dort verfasste. Sie war die Tochter von Annies Freundin Opal Buckaloo. Die Besuche bei Erica, wie sie sich dort nannte, waren unvergleichlich.
Für ein paar Monate hatte Erica ein Zimmer im Haus meiner Eltern gemietet. So begann die Freundschaft mit ihr. Eine Freundschaft, die reifte und über die folgenden Jahre hielt. Ich war zu der Zeit ein kleines Kind, aber auch ich reagierte auf ihre Wärme und ihren Charme, womit sie jeden in ihrer Umgebung überschüttete. Aus mehreren Gründen sah sie es als Glück, dass ihr ein Rancher sagte, sie könne in einer verlassenen Blockhütte und Heimstatt wohnen, solange sie wollte. Sie hatte zu dieser Zeit kaum noch einen Penny und war zu krank, um zu arbeiten. Auch wenn sie Menschen liebte und sich gerne mit ihnen unterhielt, verschlimmerte sich ihre Lage mit dem Sprechen. Der immerwährende Husten schmerzte sie und kostete sie Kraft. Und so fürsorglich wie sie war, war ihr immer bewusst, dies war eine ansteckende Krankheit. Erica zog sofort 12 Meilen westlich von Hatch in diese kleine Hütte, die für viele Jahre ihr Zuhause wurde.
Das muss schon ganz ein besonderes Leben gewesen sein. Da darf man schon sonst nichts zu tun haben, gell? Der Zen des Kühesuchens, kann man das nennen.
Nach 5 Jahren Recherchearbeit geht es endlich in echt zu Annis Grab. Zum Socorro Cemetery in Neumexiko, dem Lungen-Eldorado, dem amerikanischen Davos. Die High Desert öffnet sich. Der Blick wird weit. Es geht flach dahin auf 1500 Höhenmetern.
Ist ja noch nicht viel, was da blüht, da draußen herum. Aber wir haben so eine Pflanze gefunden, keine Ahnung, wie es heißt. Ohne Stacheln, Gott sei Dank. Und das haben wir mitgenommen und das möchte ich gerne der Anni aufs Grab legen. Und ich habe ein kleines Standl dabei von daheim.
Schon im 19. Jahrhundert haben sich die Lungers, wie man die Tuberkulosekranken hier nennt, the Spitting and Coughing Lungers, Heilung erhofft durch das sonnige, trockene Klima. Nach der Viehwirtschaft, den Kohle- und Kupferminen und der Eisenbahn gehörte die Tuberkulose zur viertgrößten Einnahmequelle Neumexikos. Mitten in die Steinwüste stellte man einfache Holzhäuser mit großen Fenstern und riesigen Veranden, auf denen die Tuberkulosekranken samt Bett in die Sonne geschoben werden konnten. Mit guter Verpflegung, viel frischer Luft, 8 Stunden täglich mindestens, Sonnenbädern und guter Laune sollte die Selbstheilung der Patienten aktiviert werden. Mit der Ansicht der Romantiker, die das Krankheitsbild der Tuberkulose idealisierten, zur Krankheit der Seele hochstilisierten und sich ihr hingaben, konnte Anna Meilhammer gar nichts anfangen. Sie war von einem ganz anderen Schlag, lebenshungrig und lebensbejahend.
Liebste Eltern, meine Reise ist sicher nicht umsonst gewesen. Ich habe mich sehr gut erholt diesen Sommer. Ich war sehr schlecht daran, als ich von New York fortging, ungefähr so, wie ich vor 2 Jahren heimkam, wenn nicht schlechter. Und ich habe auch dazu noch oft Blut gespuckt. Gut, dass ich so viel Lebensenergie habe, sonst wäre ich schon lange abgekratzt. Und wenn ich den Doktoren gefolgt hätte, nicht in die Sonne zu gehen, wäre ich sicher nicht besser dran als vorher.
Die Lungers brachten Geld nach Neumexiko. Und viele der kranken Menschen waren Künstler, die sich nicht selten in der Hochebene niederließen. Künstlerkolonien entstanden, Santa Fe oder Hot Springs etwa, wo Anna Meilhammer auch ihre Gemälde ausstellen durfte. Obwohl Robert Koch den Tuberkuloseverursacher schon 1882 entdeckte, er erhielt dafür 1905 den Nobelpreis, kam die Entwicklung der Antibiotika, eines Arzneimittels zur Behandlung bakterieller Infektionskrankheiten, in den 40er Jahren für Annie zu spät. Sie starb in der Nacht des 13. Juni 1940 mit nur 41 Jahren an einer plötzlichen Lungenblutung. Der Friedhof in Socorro, Annies Grabstein. Friend Erica Meilhammer, 1906 bis 1940. Mr. Ross, ein Hobbyfotograf, hatte das Foto des ungewöhnlichen Grabs 2013 ins Netz gestellt. Freundin Amelia McKellar ließ den Stein setzen, bezahlt vom Verkauf einer Kuh, die Annie hinterlassen hatte. Mehrere hundert verwitterte Holzkreuze stehen in der Sektion für Tuberkulosetote wild durcheinander. Kreuze ohne Namen. Ausgewaschene Holzbretter, die mehr an Gerippe erinnern als an Bretter, von der Sonne ausgebleicht, zur Seite oder nach vorne umgestürzt. Manche hat der Wind zusammengeführt, so als ob sie sich die Hand reichen würden hier in Socorro, Hand in Hand vereint im Tod.
Socorro, 13. Juli 1939. Liebste Eltern, Amelia McKellar kam, Hans kennt sie, und blieb die erste Nacht. Es war eine Nachtschwester da, aber ich brauchte ständig jemanden, um mir Wasser zu reichen und so weiter. Der Arzt sagte, »You are tough.« Ich sagte, »Kein Wunder. Ich lebte 6 Jahre lang mit den Wölfen, da muss man zäh sein.« Ich hatte 42 Grad Fieber und verlor nicht für eine Minute das Bewusstsein. Wenn ich aus dem Sanatorium komme, kann ich wieder in meine Wildnis zurückkehren. Und nun kommt das Essen.
Anna nannte sich manchmal Annie, Annemarie oder Erika. Warum sie ihren Namen wechselte, bleibt ihr Geheimnis. Identitäten wechseln, um der Krankheit zu entkommen? Sich häuten wie eine Schlange, um ein irgendwie geartetes Korsett abzulegen? Ungereimtheiten, Kapriolen des Schicksals gibt es einige. Auf dem Grabstein hat sie jemand 7 Jahre jünger gemacht. Oder ihr Geburtsdatum. Der Staat sagt 13. Mai, das Taufbuch 12. Aber irgendwie passt das zu dem außergewöhnlichen Leben. Vom niederbayerischen Weiler Stadelreit in die Wüste von Neumexiko. Allein mitten hinein in das Indianerland. Die abergläubischen Mexikaner nennen sie Wild Bronco, the German Girl. Das Crazy Girl, das nur Hosen trägt, allein mitten im Niemandsland lebt, auf Rodeos reitet und Stinktieren das Fell abzieht. Es sind ja nun schon 4 Mexikaner, die ich erschossen haben soll, erfährt sie 1935 aus der ortsansässigen Presse belustigt. She was actually a character.
15.11.32. Am Samstag vor 8 Tagen hatte ich wieder ein kleines Erlebnis. In der Nacht wurde ich durch einen großen Lärm geweckt und da war ein Skunk, das eine Henne auf dem Boden hatte. Ich schoss 3-mal hintereinander mit dem Revolver, dass der Skunk torkelte und tot hinfiel. Ich zog dem Stinktier die Haut ab, da kriege ich wenigstens $2 dafür, doch etwas für die Aufregung in der Nacht. Ich fand dabei heraus, wo der Gestank sitzt, im After rechts. Ich habe das Skunköl in ein Fläschchen gedrückt und draußen aufgehoben. Ich werde ein kleines Fleckchen eintauchen und es euch hier beilegen, damit ihr wisst, wie ein Stinktier riecht. Hoffentlich fallen die Postleute nicht alle in Ohnmacht. 8.12.32 Habt ihr den Skunkbrief gekriegt? Von Weitem haben es die Leute in der Stadt gerochen. Ich wickelte den Brief in einen Sack ein, aber es stank doch. 15.01.1933 Johanna schrieb mir, dass ihr den Brief mit Gestank erhalten habt. Die Meisenberger Julie erzählte ihr davon. Das ganze Zimmer soll stinken. Wenn ihr das Zeug nicht verbrennt, kommt ihr vom Gestank nicht mehr los. Bei mir hier geht der Gestank überhaupt nicht aus. Wenn nach 3-wöchentlicher Reise der Brief noch so stinkt, da könnt ihr euch denken, wie es ist, wenn es frisch ist.
Familie Michael und Franziska Meilhammer, Eheleute zu Stadelreit, katholisch. Vater Michael, unehelich geboren, ein durchsetzungsfähiger Charakter, der mit eiserner Hand seine Familie führt. Durch Handel mit Kohlen, Holz, Häusern und Waldgrundstücken hat er es ohne große Ausbildung zum reichsten Mann Pockings gebracht. Einer, der gern ins Wirtshaus geht, die Leute unterhält und singt und den Stammtisch zu seinem Schreibtisch macht, mit dem Riecher für gute Geschäfte. Insgesamt 10 Kinder. 1899 Anna als Erstgeborene, dann 1905 Hans als fünftes Kind. Er wanderte schon 1924, 3 Jahre vor Anna, als Erster nach Kanada aus.
Dear Hans, heute habe ich deinen Brief gekriegt, jemand hat ihn von Hedge mitgebracht. Wegen dem kleinen Mädel. Lass sie in Ruhe, schlag sie nicht, wenn sie umgezogen ist. Es ist keine Art, ein Kind mit Schlägen zu erziehen. Ein Kind sollte vor nichts Angst haben. Und man sollte ihm nicht beibringen, Angst zu haben. Wenn sie nicht mehr frech ist, ist sie es nicht mehr, weil sie Angst hat, wieder von dir geschlagen zu werden. Sei er ein Freund und nicht ein Wauwau, wie es Vater gewesen ist. Das Kind ist sehr wie ich, wie man mir geschrieben hat. Wenn sie einfach sagt, was sie denkt, dann ist sie das wirklich. Ich habe auch von Natur aus keine Angst gekannt. Aber schließlich hat Vater beinahe meinen Willen gebrochen. Und niemand weiß, wie sehr ich ihn dafür gehasst habe. Schon als ich ein Kind war, wuchs das in mir. Und in meinem späteren Leben ging ich durch die Hölle, um diese Angst wieder loszuwerden. Deshalb bin ich nach Wien gegangen, um Nonne zu werden. Aber auch dort bin ich nicht zur Ruhe gekommen. Es war die alte Geschichte. Angst. Ein Kind sollte nur wegen Grausamkeit verhauen werden. Aber da würde es auch nicht helfen. Ja, es sollte folgen. Aber in erster Linie aus Einsicht.
Die Briefe, in denen Anna Meilhammer ihr Herz öffnet, schreibt sie an ihren Bruder Hans, der sich in Kanada zuerst als Holzfäller durchschlug, später als Landarbeiter und als Steward auf einem Schiff anheuerte, auch an Tuberkulose erkrankt war und sie im März 1933 in Hatch besucht hatte. Ihm vertraut sie sich an. Erzählt von den 2 Männern, zwischen denen sie steht, dem Rancher Homer Jones, für den Annie arbeitet, und dessen Cowboy Hayne Barksdale. Der eine säuft, ist träge, vor allem im Kopf, kümmert sich aber rührend um sie. Der andere ist ein Freigeist, der ihr mehr zugesagt hätte, aber ein Luftikus, der sein Geld zum Fenster hinauswirft. Annie schreibt ihrem Bruder von ihren Geldsorgen, von Ungereimtheiten bei der Investition in eine Silbermine und versucht dem 6 Jahre jüngeren Bruder, eher ein Melancholiker und Schwarzseher, immer wieder Mut zu machen, ihn mit ihrem Lebensmut zu beflügeln.
Da heute ein herrlicher Tag ist, sitze ich wieder im Badekostüm draußen in der Sonne. Trotz der kalten Nächte gibt es immer noch Fliegen. Aber lange nicht so viele als in Hedge unten. Etwas Besonderes weiß ich nicht. Vielleicht interessiert es euch, wie in der englischen Sprache geflucht wird. Sacker und dergleichen gibt es nicht. Auch Namen nicht wie Rindvieh und Schafskopf und so weiter. Vor Frauen und Mädchen würde ein Amerikaner nie fluchen. Außer er ist ein ganz niedriger Kerl. Am schlimmsten ist aber, du Sohn einer Matz. Auch wenn ordinäre Leute Frauen so schimpfen, heißt es nicht du Tochter einer, sondern immer du Sohn einer. In Colorado war einer, der schimpfte immer seine 14-jährige Tochter so aus. Er war ein Deutscher. Türken, Italiener und Deutsche, die fluchen am gemeinsten.
Im Elternhaus in Pocking staunt man nicht schlecht über die vielen Briefe aus Übersee und Annis wildes Leben. Vielleicht war Vater Meilhammer mittlerweile sogar stolz auf seine Erstgeborene. Immerhin hatte sie den Umgang mit dem Gewehr von ihm gelernt. 1905 wird Anna Meilhammer in Tettenweis eingeschult. Nach dem Umzug 1907 in den aufstrebenden Ort Pocking geht sie in die Werktagsschule für Mädchen. Ihre Noten sind gut. Fleiß und Betragen wird durchwegs mit 1 belobigt. In ihren Anlagen wird sie mit 2 oder 3 bewertet. Vielleicht sagt sie zu oft, was sie denkt. Im März 1911 verlässt sie die Oberklasse. Da der Besuch eines Gymnasiums für Mädchen erst nach den Revolutionsjahren 1919 möglich ist, bildet sich Anna im Kloster weiter, obwohl ihrem Vater Bildung nicht viel bedeutete. Schließlich hatte er es auch so zum reichsten Mann Pockings gebracht. Er gehörte zu den ersten 2 Autobesitzern.
Hans sagte oft, wenn ich nur etwas gelernt hätte und gute Schulbildung hätte. Es ist sehr schwer heutzutage ohne Bildung durchzukommen, auch wenn man es nicht direkt ausübt. Man ist viel mehr angesehen und respektiert. Dafür, dass Hans zu wenig Schulbildung hat, schreibt er ein recht gutes Englisch. Er macht viel mehr Fehler im Deutschen, sogar grauenhafte Fehler in Deutsch. Ich bin vielleicht die Einzige, die im Deutsch ohne Fehler schreibt. Ihr macht nämlich auch recht viele Fehler. Am wenigsten Fehler macht Mutter. Nun aber lacht sie, dass sie dem Vater eins voraus ist.
Am 17. Oktober 1915 tritt Anna Meilhammer als Kandidatin ins Kloster der Töchter des göttlichen Heilands in Wien ein. Schwester Clara, wie Anna nun heißt, wird nach den ersten Monaten als Postulantin am 30. April 1917 als Novizin eingekleidet. Das erste Jahr dient dem Einüben des klösterlichen Tagesablaufs. Heilige Messe, Rosenkranzgebet, Anbetung des Allerheiligsten, Einübung der Ordensregeln und Gedenken der Gründerin des Ordens. Kleine Arbeiten im Haus, meist in der Küche. Kleine Fehler, eine etwas lauter zugefallene Tür etwa, werden gleich bestraft, mit Niederknien und Bodenküssen. Die Kulp, das 14-tägige Anklagen, findet vor der klösterlichen Gemeinschaft statt. Bußen werden zur Besserung auferlegt. Ein hartes Leben für eine gerade mal 16-Jährige. Dazu kommt im 2. Noviziatjahr die praktische Arbeit in der Krankenpflege. 1916-17, mitten in den Kriegswirren, Wien war ausgehungert, stieg die Zahl der Bedürftigen täglich. Durch Mangel und Unterernährung breiteten sich Tuberkulose und Typhus seuchenartig aus. Die Niederbronner Schwestern sind gefordert. Hausbesuche bei den Lungenkranken an der Tagesordnung. Ob Annas jüngerer Bruder Michael damals schon TBC hatte, er starb 1921 als erster der Familie an Tuberkulose, ist nicht belegt. Jedenfalls scheidet Schwester Clara am 20. Juli 1918 aus dem Kloster aus. Gesundheitshalber ausgetreten, Gefahr, lungenkrank zu werden. Sie kehrt nach Pocking zurück.
Are you all from Las Cruces?
No.
No. From Germany.
Das New Mexico Farm and Ranch Heritage Museum in Las Cruces. Ein riesiges Gelände mit einer Windmühle, Koppeln und Stallungen. An diese Adresse hatte Hans Meilhammer einzelne Briefe geschickt. In der Ausstellung über Ranching und Cattling hat seine Tante, die sich in New Mexico Erica Mealhammer nennt, mittlerweile einen kleinen Platz. Ein Foto mit einem geschossenen Wolf unterm Arm und eine kleine Biografie.
Es ist ziemlich öde hier. Es gibt nicht viel. Nur Kakteen und Wüstenbeifuß. Deswegen finde ich die Geschichte von Erica so erstaunlich, dass sie hierher kam und blieb für 10 Jahre.
Leah Tukey, eine wissenschaftliche Beraterin des Museums, ist begeistert von Annis bzw. Erikas Geschichte. Sie hatte sich im Vorfeld von einem Studenten ein paar Briefe ins Englische übersetzen lassen.
What Erica did was probably not
Was Erica machte, war außergewöhnlich. Alleine in einer Hütte zu leben, alles selber zu machen, mitten in der Wildnis, das ist außergewöhnlich. So eine Geschichte habe ich noch nie gehört, dass eine alleinstehende Frau auf die Jagd geht, malt und schreibt. Das war mutig, einfach außergewöhnlich. I don't think it was a real common thing
for someone to have lived the way she lived. Lia weiß alles übers Ranching, weiß über die Tausende von Brandzeichen Bescheid, über das Umbrennen, also Diebstahl, über die Besitzverhältnisse, die Nesters, die vom Staat günstig Land kriegen, das ihnen dann nach 5 Jahren gehört, und über den verantwortungsvollen Umgang mit der Natur.
Nun werden bald die Kälber gebrannt, ca. 600 Stück. Und die Kälber, die im Frühjahr gebrannt wurden, werden verschickt zum Schlachten. Ich werde beim Zusammentreiben mithelfen und werde beim Besitzer drüben einige Nächte bleiben müssen. Es sind einige Cowboys dort und eine Frau, die für uns alle kocht. Es ist komisch. Der Besitzer würde mich nicht fragen zu kochen, aber er fragt mich, ob ich mitreite. Und glaubt mir, dazu muss man reiten können. Wir hatten hier ein Rodeo und ich bekam den 2. Preis. Was ohne Zweifel sehr gut war, da ich gar nicht trainiert hatte. Es wurde alles durch Lautsprecher verkündet und der Ausrufer das Luder sagte, sodass alle es hören konnten. Das schöne Cowgirl und Kunstmalerin Erica Mealhammer gewann den 2. Preis und ich musste hinausreiten und mich verbeugen und alle klatschten. Ich gehe nun ins Bett. Ich habe so wenig geschlafen in den letzten 3 Nächten.
Mesilla, 60 Kilometer von der mexikanischen Grenze entfernt. Die San Albino Basilika läutet den Abend ein. Die Piazza verlassen. Ein Alleinunterhalter versucht sich an Piano Man von Billy Joel. Früher lebten Apachen hier in der Gegend. Dann wurde es zu dem Vergnügungszentrum des Donna Anna County. Billy the Kid zog es her, wurde 1881 zum Tod verurteilt. Ein paar Läden mit Indianerschmuck liegen faul um den Platz. Touristenkrimskrams, ein paar Kneipen. Eine verschlafene Ecke. Weil hier einstmals der Grund so teuer war, baute die Santa Fe Railway ihre Trasse nördlich vorbei. Mesilla verfiel in einen tiefen Dornröschenschlaf. Las Cruces wuchs. Sicher kam Annie hier vorbei, auf ihrer Reise von Brooklyn über Colorado und Texas nach Neumexiko. Nachdem sie 1918 das Kloster verlassen hatte, 19-jährig, ging sie zunächst wieder zurück nach Pocking. Mitten in der Kriegszeit. Keine gute Zeit für einen Neuanfang. Ob sie sich in Wien mit TBC angesteckt hatte, bei den Hausbesuchen mit den Niederbronner Schwestern, bleibt offen. Ausgebrochen ist diese schwere Krankheit erst später, sonst hätte sie nicht als Kochschülerin im Sommer 1920 in einem Bad Kissinger Sanatorium arbeiten dürfen. Vielleicht hat sie sich auch da diesen Bacillus eingefangen.
Da war ein Schüttel. Report drunk drivers, also besoffene Fahrer sollen wir melden.
Fahrt mit Lia nach Hatch, dem Dreh- und Angelpunkt von Annis Leben. Hatch liegt mitten in der High Desert. Soweit das Auge reicht, Ebene und hunderte Kilometer entfernt Gebirgsketten, scharf konturiert wegen der geringen Luftfeuchtigkeit. Bis zur ersten Überschwemmung durch den Rio Grande standen hier nur Adobes, Lehmhütten, die alle weggespült wurden. Heute ist Hatch die größte Chili-Stadt der Welt, mit dem weltberühmten Green Chili Cheeseburger bei Sparky's und dem besten Espresso der Welt, der amerikanischen. Just 2 short shots. Keine Milchpumpe, kein Flavor, no chocolate, keine entrahmte Sahne, keine Vitamine, einfach nur purer, starker Espresso, 2 Zentimeter hoch serviert im überdimensionierten XXL-Pappbecher. Alles erst nach großer Überredungskunst.
Hatch Museum, this is Mary Frances.
I'm doing good. Oh, we're very busy right now. Can I call you back? Okay.
Mary Frances, okay, die Seele des Hatch Museums. Lia hatte mit ihr Kontakt aufgenommen. 1936 geboren und seit 80 Jahren immer an diesem Ort.
Almost 80 years I've been here. Dr. Stultz delivered.
Die Stultzens. Enge Freunde von Erica Mealhammer. Dr. Stultz war ein Wanderdoktor in den 30er Jahren. Wenn er nach Hatch reiste, hielt er seine Sprechstunden im Hotel Jordana in der Main Street. Vor seiner Ankunft setzte er eine kleine Anzeige in den Hatch Reporter und schon wussten alle, Doc in town. Als Dr. Stultz wegzog, fühlte sich Annie einsam. Man besuchte sich gegenseitig. Sie fühlte sich bei ihm sicher mit ihrer Krankheit. Er nahm sie bei sich auf, wenn sie schwere Fieberanfälle packten, und seine Frau pflegte sie. Sie feierten zusammen Weihnachten, fuhren nach Deming, spielten Poker. Aber über Annie weiß Mary Frances gar nichts.
Liebe Luisa, ein Erlebnis muss ich dir doch schildern, das ich kürzlich hatte. Ich kam in ein Gefecht und wäre beinahe erschossen worden. Ich war bei einem Rodeo, das ist eine Vorstellung, in welcher die Cowboys ihre Wildwestkünste zeigen. Wildpferde reiten, Lassos werfen, Stiere werfen und so weiter und bin gewöhnlich wird getrunken. Das Fest dauert 3 Tage, es ist alle Jahre im September und einige Cowboys kamen ins Gefecht. Ich saß mit Bekannten in einer Laube mit nur einem Ausgang und gerade vor der Laube spielte sich das Gefecht ab. Alle entkamen und da ich in der Ecke saß, konnte ich so schnell nicht entwischen und war sozusagen eingesperrt, denn am Ausgang standen die Cowboys und schossen mit ihren Revolvern gegenseitig drauf los. Ich kletterte auf die Bank und konnte nichts tun, als in der Ecke stehen bleiben, aber da traf mich eine Kugel am Bein. Und das brannte und schmerzte, als ob das ganze Bein zerschossen wäre. Ich schrie auf. I am shot through my leg. I am shot. Das Blut lief mir am Bein hinunter, aber in der Menge konnte ich den Rock nicht hochheben und sehen, wie mein Bein aussieht, denn der Schuss war ziemlich hoch am Oberschenkel. Ich wurde zum Auto des Arztes geführt und da, ich hatte nur einen ganz gelinden Streifschuss. Heute werde ich noch ausgelacht und darüber aufgezogen. Und die Cowboys begrüßen mich mit dem Ausruf, I am shot through my leg. Ich bin durchs Bein geschossen.
Gestern sah ich einen Mexikaner, der ein Pferd mit der Kette schlug. Ich schrie ihn an und sagte, dass ich ihn verhaften lasse. Er hörte sofort auf. Denn wenn in Amerika eine Frau, besonders eine Weiße, einen anzeigt, wird er auch sicher eingesperrt. Und vor der weißen Frau haben sie alle großen Respekt. Ein Mann darf ja nicht einmal ein Fluchwort sagen vor einer Frau. Sie kann ihn sofort verhaften lassen und sogar Geld fordern für die Beleidigung, wenn er eins hat. Aber er braucht nicht auf sie zu fluchen, nur vor ihr genügt schon. Das Wort Kunstgewerblerin auf der Adresse kann kein Mensch hier lesen und erst recht nicht in deutschen Buchstaben. Beruf schreibt man in Amerika nicht dazu. Kunstgewerblerin ist Artist.
Im Stadtarchiv München. Auf dem polizeilichen Meldebogen kann man Annas Station in ihrer Münchner Zeit nachvollziehen. Es gibt sogar einen Fingerabdruck von ihr. Im März 1921 zieht sie nach München, ist als Kontoristin gemeldet, lebt zur Untermiete in Neuhausen und zieht im Herbst nach Schwabing. Sie lernt Steno, kaufmännisches Rechnen, möchte sich aber in der Malerei ausbilden lassen. Sehen Sie, Fräulein, es gibt 2 Arten von Malerinnen. Die einen wollen heiraten, die anderen haben auch kein Talent. Sprüche, die auch nach der Revolution noch in den Köpfen der akademischen Männergesellschaft kreisen. Kein Grund für Anna, es nicht zu probieren. Sie geht auf eine private Kunstgewerbeschule, lernt malen und begegnet in ihrer Münchner Zeit Martina Wolf von Schutter, mit der sie ihr Leben lang befreundet bleibt. Über ihre Adresse in der Galeriestraße 11 versucht Anna später Geld aus ihrem kleinen Pelzhandel, den sie sich mit München und Pocking sukzessive aufgebaut hat, in die USA zu transferieren. Aus ihrer niederbayerischen Heimat kommt komischerweise nie Geld, obwohl Annie oft nachfragt. Aber von München aus funktioniert der Geldtransfer meistens. Ihre Stinktier-, Fuchs- und Wolfsfälle, eine kleine Einnahmequelle für das Crazy Girl from Germany. Und der Versand ist nicht einfach, vor allem die Stinktierfälle. Oft nimmt sie das Postamt in Hatch nicht an, aber Annie weiß sich zu helfen. Sie dost die Stinker kurzerhand ein.
24. Dezember 1936, liebste Eltern. Es war ein warmer, sonniger Tag und es sieht gar nicht weihnachtlich aus. Die Flöhe beißen auch soeben, die mir der Wolf hinterlassen hat. Ich möchte gerne wissen, ob ihr trotz der hohen Preise Wolfsfelle haben wollt. Ich habe nun auch Fallen aufgestellt und mehrere Wölfe gefangen, worauf ich recht stolz bin. Denn Wölfe sind recht schwer in Fallen zu bekommen. Meine Fallenlinie ist circa 30 Kilometer lang und sie jeden Tag bei diesem kalten Sturm hier zu reiten, ist keine Kleinigkeit. Ich kann euch sagen, es sind Strapazen. Ich habe 15 Wölfe im Ganzen gefangen. Es ist interessant, wie sich diese Tiere in der Falle benehmen. Sie sind nicht alle gleich. Manche reißen und springen herum. Andere legen sich nieder, sprungbereit, wenn man zu nahe kommen sollte. Andere bellen einen an wie Hunde. Und andere drehen sich immer mit dem Kopf weg und stecken ihn ein, sodass der Kopf geschützt ist. Ich spreche meist beruhigend auf die Tiere ein und dann heben sie den Kopf und schauen mich an und dann schieße ich und sie sind erlöst. Wölfe werden im nächsten Jahr nicht billiger sein, denn der Staat will alle Wölfe ausrotten, da sie so viel Unheil unter Schafen, Kälbern und Ziegen und Wild anrichten. Ab nächsten Oktober wird für jeden Wolf, der getötet wird, vom Staat $5 bezahlt. Viele werden sie mit Hunden jagen und so weiter. Und bald wird es hier keine Wölfe mehr geben. Und sie werden dadurch teurer.
Fahrt zur Black Range nach Kingston, 9 Meilen westlich von Hatch, wohin Georgia gezogen sein soll, die nach Auskunft von Mary Frances über die Black Range Artist Association Bescheid weiß und dort eine Galerie aufgemacht haben soll. Vielleicht findet sich dort noch eines von Annies Werken. Kingston liegt in einem Talende des Gila National Forest, ein riesiges, bergiges Waldgelände westlich von Hatch. Ein verschlafener Ort. Die Galerie, eine ehemalige Bank, ist geschlossen und steht zum Verkauf. Wieder zu spät. Wir fragen in der Black Range Lodge, ein altes Gebäude mit Holzbalkonen, Wildschweinen hinten im Garten, blühenden Rosensträuchern, mit einer großen Bibliothek, Rinderfellen und dunklen, schweren Holzstühlen empfängt Catherine Warnick samt Hund, Lodgebesitzerin, Fotografin und Autorin. Georgia von der Galerie? Weg. Vor fast 20 Jahren produzierte Catherine in Hollywood noch Filme, zum Beispiel Cheatin' Hearts mit Kris Kristofferson und Sally Kirkland. Ihre Küche, ein Museum. Gusseiserne Pfannen, gläserne Schütten, ein Herd mit Keramikeinsätzen. Man steigt mit einem Schritt über die Schwelle ins vorletzte Jahrhundert. Auch sie ist begeistert von Annies Geschichte, blättert die mitgebrachten Fotos durch. A movie. You have to make a movie. Dann liest sie uns Annies Gedicht vor, das 1934 entstand, nach der großen Dürre.
When the grass is short and the old cow dies, by Erica Milhammer. When you have a drought and the grass don't grow, when the market is down and the price is low, when the stock goes into the winter thin, and a lot of them don't come out again, when cold and hunger take their
when
toll,
you have a draft and the grass don't grow, when the market is down and the price is low, when the stock goes into the winter thin, and a lot of them don't come out again, when cold and hunger take their toll.
Es ist ungemein heiß und trocken, und eine Kuh nach der anderen bleibt liegen. Gestern veränderten zwei hier, und vorgestern eine auf meinem Platz. Um 5 müssen jeden Tag aufgehoben werden. Circa 30 Kühe gingen bis jetzt ein. Das heißt, in letzter Zeit.
Oh, that's very sad. Well, quite a person she was. Very interesting.
Es begann eine Phase, in der ich mit Freude und Aufregung die unregelmäßigen Ausflüge erwartete, Miss Milhammer zu sehen. Auch wenn wir oft die benachbarten Ranches besuchten, war Ericas Hütte doch wie keine andere. Fast immer gab es irgendein kleines Tier oder einen Vogel mit einem sorgfältig geschienten Flügel, der sich in einer Ecke hinter dem Ofen erholte. Die Cowboys hatten rasch gelernt, dass ihr Herz den Hilflosen gehörte, und so brachten sie ihre mutterlosen Kälber zu ihr, damit sie für sie sorge, wie für die kleinen Tiere.
Wenn ich mir vorstelle, dass sie vielleicht um dieses Gebiet da irgendwie außen rum reiten müsst, das ist Eisenbahn und das ist Landstraße.
Nein, das ist Eisenbahn hier.
Lagebesprechung im alten Miller-Haus von 1894 in Hillsborough, jener Goldgräberstadt, die seit 1879 ein Postamt hat, das heute noch genauso ausschaut. Östlich von Silver City, auf halber Höhe zwischen El Paso und Albuquerque. Hier leben alte Latinos, Künstler, Farmer und Rancher, ohne Mobilfunkempfang, aber mit einem wunderbaren Café, das WLAN anbietet. Heute wollen die bayerischen Gringos Annis erste Hütte in den Bergen finden. Eine Bretterhütte auf der Augustine Ranch mitten in der Wildnis. Quirin hat zu Hause eine sensationelle Entdeckung gemacht.
Also die Augustine Ranch kam ja in ihren Briefen immer wieder vor und da gab es aber nur Angaben dazu, dass es eben so hufeisenförmig von Bergen umgeben ist und dass man den Rio Grande sieht. Und mit den Angaben habe ich mal versucht, eben rauszufinden, wo das sein könnte und habe dann alte Landkarten gefunden aus den 50er und 60er Jahren. Und das Interessante war, dass auf diesen Landkarten wieder die Orte oder auch diese Namen von den einzelnen Ranches aufgetaucht sind, die in den Briefen stehen. Und dadurch habe ich dann eine genauere Vermutung gehabt, wo das sein könnte und habe dann auf Google Earth sogar ein dreidimensionales digitales Höhenprofil gefunden, wo richtige Hügel von diesem Gelände abgebildet sind und habe genau an diesen Stellen, die eben auf diesen alten Karten mit den richtigen Namen gekennzeichnet sind, habe ich genauer gesucht und dann gemerkt, wenn man da genauer reinfährt, gibt es Hügelketten, die ich irgendwie schon mal gesehen habe. Und dann habe ich eben die alten Fotos von der Anni wieder rausgezogen und habe gemerkt, dass es da Übereinstimmungen gibt und habe dann nochmal genauer versucht, diesen Blickwinkel zu finden und diese Bergsilhouetten da zuordnen zu können und habe tatsächlich eine Übereinstimmung geschafft zwischen dem alten Foto von ihr mit ihrer Holzhütte drauf und der aktuellen Geländetopografie und habe die Koordinaten davon gespeichert. Sonst hätte man keine Chance, das eigentlich wiederzufinden, weil das ja so versteckt ist. Das ist nicht umsonst in diesen alten Karten ja als Unimproved Dirt gekennzeichnet, weil er dermaßen im Nirgendwo liegt, dass man noch nicht mal ahnen kann, dass da eine Straße hinführt.
Mit Quirins GPS und seinen Koordinaten geht's quer durch das Indianerland, Richtung 32 Grad, 34 Minuten, 30,52 Sekunden Nord, 107 Grad, 10 Minuten, 11,24 Sekunden West. Die Bezeichnung Unimproved Dirt wird jetzt auch spürbar. Auf der langen Fahrt durch Gatter- und Weidezäune Richtung Nordwesten wird es richtig abenteuerlich. Wir sind im Niemandsland. Eine Hochebene fächert sich auf. Goldgelbes Präriegras zwischen stacheligem Gestrüpp, Tumbleweed, das nach dem Film Spiel mir das Lied vom Tod auch bei uns jeder kennt, treibt der Wind vor sich her. Kleine Kakteen, Anni würde Kaktusse sagen, Agaven mit ihren langen Blütenstängeln biegen sich im Wind. Kleine blaue und gelbe Blumenteller, niedere Palmen und überall Annis Briefe. Hier werden sie dreidimensional, wie Pop-up-Storyboards.
Augustine Ranch, 6. November 1932. Soeben war ich beim Holzsammeln und habe mir einige tote Palmenstämme herbeigeschleppt. Ich hatte gerade einen recht schönen und wollte ein wenig rasten, so lehnte ich den Stamm an mein Knie und auf einmal spürte ich einen Stich. Ich ließ gar nicht einmal sofort los, da ich dachte, ein spitzer Haken von einem Blumenblatt hätte sich ins Knie gebohrt. Aber da wurde es mir doch auf einmal zu brenzlig und auf einmal brannte das Knie wie Feuer. Ich ließ den Stamm fallen und da sah ich einen Skorpion, der natürlich mich ins Knie stach, da ich mein Knie gerade auf ihm hatte. Er war halb zerquetscht. Ich band sofort den Strick, mit dem ich den Stamm zog, über meinem Knie fest, um das Blut abzubinden und rannte zum Haus und machte einen Schnitt ins Knie und streute das Gegengift, das ich für Schlangenbisse habe, hinein. Das Übel ist, dass ich das Bein nicht sofort zurückzog, sondern es dem Skorpion mehrere Sekunden hinhielt, damit er ja recht viel Gift einspritzen konnte.
Vorläufig ist mir das Holzsammeln vergangen. Ich kann ja kaum gehen. Donnerwetter brennt mein Knie. Ich kann gar nicht mehr schreiben.
In einem Schwung hat sie ihre Briefe durchgeschrieben. Kaum eine Verbesserung. Viele anschauliche Skizzen eingefügt, vom Pferdezaumzeug bis zu Entwürfen, die sie sich selber zimmerte, oder Vorschlägen, wie man aus ihren Fellen attraktive Muffs und Krägelchen schneidern könnte. Bei der langen Fahrt über Stock und Stein werden plötzlich die Dimensionen konkret, die sich in Annis Briefen so leicht gelesen hatten. Fast täglich reitet sie über 30 Kilometer ihre Fallen ab. Nach Hatch sitzt sie 4 Stunden auf dem Pferd. In der Nacht durch die ausgewaschenen Schluchten des Rio Grande ohne GPS. Uns warnte ein Chili-Farmer, ja nicht hinunterzufahren ins Schluchtenlabyrinth. Schnell ein Point of No Return.
Der Weg nach Hatch ist ungemein hügelig und sandig. Kaum durchzufinden, sehr rough. Oft stehe ich vor einem Abgrund und kann nicht hinüber. Da muss ich zurückreiten wieder. Es ist kein Weg. Ich reite geradezu durch die Wildnis. Ich habe Wege von Wildpferden gefunden, denen folge ich einfach. Sie führen zu einer Quelle, an der ich vorbei muss. Da komme ich am schnellsten vorwärts, da diese Wege schön um die Schluchten und Gräben herumführen. Die Wildpferde suchen sich auch den leichtesten Weg aus und springen nicht über Schluchten und Gräben, wenn es nicht nötig ist.
Es geht zu Fuß weiter. Die Steine würden die SUV-Reifen aufschlitzen. Endlich rentiert sich die Anschaffung der Boots, knöchelhoch wegen der Klapperschlangen. Quer durchs Gelände geht's sanft nach oben. Der Wind pfeift.
Ah, so schaut der Hornkröte aus.
Vor uns hufeisenförmig Ausläufer einer Bergkette. Abgeflachte Hügelfransen muschelförmig aus. Auf diesen vom Wind gekappten Bergkuppen sieht man förmlich die Apachenstämme aufziehen. Geronimo und Karl Mays unechter Winnetou. Dreht man sich um, sieht man weit in die Ebene. Hunderte Kilometer weit bis in die Caballos, die schwarz und scharf konturiert in den blauen Himmel grätschen. Eine Hornkröte sitzt auf einem Stein. Handflächen groß. Kennen wir alles aus Annis Schilderungen. Ihr Land. Wie im Zeitraffer zieht Annis außergewöhnliches Leben vorbei. Kindheit, Kloster, die unglückliche Zeit, bis sie ihr Leben im München der 20er Jahre selber in die Hand nehmen konnte. Das Glück, das sie hatte, trotz ihrer schweren Krankheit durch die Untersuchungen auf Ellis Island zu kommen, der Insel der Tränen, wie sie vor allem die nannten, die bei den ärztlichen Untersuchungen aussortiert und zurückgeschickt wurden. Ab 1927 wurden deutsche Einwanderer bevorzugt aufgenommen. 12 Millionen Immigranten kamen bis 1945 nach New York. In Spitzenzeiten 7000 Menschen pro Tag. 30 Sekunden blieben pro Immigrant für die Untersuchung. Anni kam durch. Sogar zweimal. Einmal 1927 und dann 1929. Der gut bezahlte Job in Brooklyn, den sie durch ihre Ausbildung sofort fand, als Sekretärin in einem Galvanisierungswerk. Nach knapp 2 Jahren in Brooklyn brach erneut TBC aus, obwohl sie sich mit täglichen Bädern im kalten Atlantik von Coney Island stellte. Sie kehrte nach Pocking zurück. 2 ihrer Geschwister waren bereits tot. Nach ihrer Rekonvaleszenz wanderte Anna 1929 dann für immer aus. In der Handtasche Diokodid, ein Opiat zur Hustenunterdrückung. Wir sind da. Quirins Recherche ist ein Volltreffer. Die mitgebrachten Fotos von Annis Haus, alle Blickwinkel stimmen exakt mit der Landschaft überein. Wir finden eine alte Patronenhülse, einen kaputten Teelöffel von wem auch immer. Wir sehen Anni ihre Tiere pflegen, ihre Hühner verteidigen gegen Füchse und Wölfe, den Sand anwärmen für ihre zahmen Wachteln, die ihr auf Schritt und Tritt hinterherrennen, ihre Malpinsel auswaschen.
Einmal saß ich, als ich noch ein Kind war, mit Erika im Schatten ihrer Hütte und sah auf die Sierras de las Uvas. Als ich sagte, die Hügel sähen alle gleich aus, warf sie in gespieltem Erstaunen die Hände hoch. »Siehst du den mit dem langen, geraden Rücken?«, fragte sie, gestikulierte mit der Hand und führte damit in der Luft die Linie fort, von der sie sprach. »Würdest du, wenn du hinaufklettertest, erwarten, dass er oben so flach wie ein Tisch ist? Siehst du die dunkle Linie, die Schräge an der Seite? Das ist ein tiefer, weiter Canyon voller riesiger Steine. Der Canyon ist steil und wenn es regnet, stürzt das Wasser den Canyon hinunter. Manchmal schießt es hoch über die Felsen, als ob es sie schlagen würde, und manchmal entstehen ganze Reihen von Wasserfällen, wenn es hinunterrast. Sie fuhr fort und betonte die Eigenarten jedes Berges und nutzte ihre lebendige Vorstellungskraft, wo Wissen und Erkenntnis fehlten. Ich habe sie danach nie wieder als nur abgerundete Hügel gesehen. Sie wurden durch Erica hinreißend schön. Jeder Berg bekam einen eigenen Charakter. Sie erweckte in mir eine unersättliche Neugier auf das, was der Fluss und diese Berge gesehen hatten, sodass ich während meiner Highschool-Zeit sehr interessante Recherchereisen unternahm, Fakten und Legenden sammelte.
Ein Ständchen für Annie auf der Augustine Ranch. Eine Umarmung, für jeden einen Schluck Whisky. Annies Landschaft liegt vor uns. Sie breitet sich in uns aus. Und ihr letzter Brief.
Socorro, 7. Februar 1940, liebste Eltern. Mir persönlich geht es viel besser. Ich würde gerne im Frühjahr zur Ranch zurückgehen, ich weiß aber nicht, ob sie mich hier fortlassen. Meine Pferde und Kühe und Kälber sind alle auf der Ranch und alle sind sie fett. Gypsy, mein Wildpferd, ist in der Weide und rennt mit den anderen Pferden. Er ist fett und schön. Und die scheckige Stute ist sehr groß und schön gebaut. Dear John, well, I said already most I had to say. I like it here all right, but I rather go back to my prairie. Write soon again. Love, Erica. There is nothing to worry about me.
Miss Annie, born in Lower Bavaria. Das abenteuerliche Leben der Anna Meilhammer im Indianerland. Es sprachen Barbara de Koy, Heiko Ruprecht, Beate Himmelstoß, Christiane Blumhoff und Katja Schild. Ton und Technik Regine Elbers. Manuskript und Regie Eva Demmelhuber. Redaktion Ulrich Klenner.
Eine Produktion des Bayerischen Rundfunks 2016.